Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Chancen stehen schlecht für Joe Biden. Der kann heute zwar nicht abgewählt werden als US-Präsident, aber so wie es aussieht, wird er einen großen Teil seines politischen Handlungsspielraums verlieren bei den Zwischenwahlen in den USA. Dabei werden dann alle zwei Jahre etwa ein Drittel der Senatoren neu gewählt und das komplette US-Repräsentantenhaus. Einer, der das gerade von außen beobachtet, obwohl er ganz dicht dran ist, ist der Soziologe Andreas Reckwitz, Professor an der Berliner Humboldt-Universität, und seit September bereits residiert er als wissenschaftlicher Fellow im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Herr Reckwitz, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Die Thomas-Mann-Fellowships, ich habe da mal nachgeschaut auf der Seite, sollen, Zitat, deutsche und amerikanische GesprächspartnerInnen aus verschiedenen Fachrichtungen und mit unterschiedlichen politischen Ansichten ins Gespräch bringen, Zitat Ende. Wie viele Trump-Wähler haben Sie denn bereits kennenlernen können?
Ja, das ist natürlich interessant, dass Sie jetzt diese Programmatik nochmal vorlesen. Also ich muss offen sagen, niemanden. Aber das ist natürlich auch sehr bezeichnend, dass man hier auch an den amerikanischen Universitäten, oder ich war zum Beispiel auch vorletzte Woche am Goethe-Institut in New York, habe auch da mit amerikanischen Kollegen gesprochen, dass man ist natürlich auf der Seite der Demokraten, also ein Republikaner habe ich bisher noch nicht getroffen.
Hierzulande ist ja schon nicht leicht, über Politik zu reden. Die Impfdebatte, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine oder, wie es die anderen lesen, Putins Präventivschlag gegen die NATO-Aggression, die Klimakrise. Wie ist Ihnen das ergangen die letzten Wochen in den USA? Kann man dort überhaupt noch mit Andersdenkenden diskutieren oder trifft man die einfach gar nicht?
Also wie gesagt, also ich persönlich bin Ihnen nicht begegnet und das ist, denke ich, auch sehr bezeichnend. Also ich meine, wir haben hier aber auch gleichzeitig auch gerade, also wenn man mit Kollegen spricht, Kolleginnen auch von den Universitäten zum Beispiel, große Befürchtungen, ne? Also es ist eine große Befürchtung, dass zum Beispiel in zwei Jahren, also wenn die Präsidentschaftswahlen stattfinden, dass da eine veritable Verfassungskrise stattfinden könnte, dass eben das, was man ja auch schon erlebt hat vor zwei Jahren, dass die Republikaner das Wahlergebnis möglicherweise gar nicht anerkennen, dass das wieder passieren könnte und dass man da nicht weiß, wie die Institutionen reagieren würden. Also insofern ist ja schon eine sehr unbehagliche und unsichere Stimmung, Stichwort Verfassungskrise, Stichwort auch Vertrauenskrise in die politischen Institutionen. Und ich denke auch, dass die also auch der Sturm auf das Kapitol, das ist so eine Art unbewältigtes Trauma. Das war ja erst vor kurzer Zeit. Das hat man eigentlich noch nicht wirklich verarbeitet, was das bedeuten könnte.
Teilen Sie denn die Ansicht von US-Präsident Biden, der an seine Landsleute appelliert hat, sie müssten mit ihrer Stimme für die Demokraten die Demokratie retten?
Das ist natürlich ein sehr dramatischer Appell, aber ich denke, dass da schon etwas Wahres dran ist. Denn das Problem, das wir hier wirklich beobachten, ist, dass die Republikaner sich gewissermaßen nicht mehr an die Regeln halten. Oder dass man Befürchtungen haben muss, dass sie es nicht tun. Also gewissermaßen, wenn sie verlieren, bezweifeln sie das Wahlergebnis. Wenn sie gewinnen, dann nutzen sie das dafür, um Regeln einzusetzen, um eigentlich das Wahlsystem unfairer zu machen. Stichwort Gerrymandering und so weiter. Also insofern, man könnte fast sagen, egal wie es ausgeht, das Problem ist, also ein Machtwechsel würde hier eigentlich das demokratische System verunsichern. Und das ist natürlich, denke ich, fatal für ein demokratisches System, dass selbst Machtwechsel nicht mehr so ohne weiteres und problemlos möglich sind.
Wenn Sie mal auf die Themen schauen, die in den USA diskutiert werden vor diesen Zwischenwahlen, haben Sie den Eindruck, die Debatten, die spiegeln auch die echten Probleme wider, speziell wenn Sie auf Los Angeles schauen?
Das ist schon sehr interessant, weil da natürlich auch Probleme deutlich werden, die, denke ich, aus der europäischen Sicht gar nicht unbedingt so auf dem Radar sind. Also gerade wenn man sich die Kommunalpolitik angeht, da wird es ja sehr konkret hier in Los Angeles. Also was es hier zum Beispiel gibt, das ist ein riesen Obdachlosenproblem. Ja, das ist auch etwas, was mir zunächst schon auffiel in den ersten Tagen, als ich hier war, wie viele Obdachlose es gibt auf den Straßen, aber auch versteckte Obdachlosigkeit, also Menschen, die in ihren Autos wohnen. Ja, das ist nicht nur etwas, was wir jetzt aus europäischer Sicht beobachten, wenn wir hier sind, sondern das ist auch zum Thema Nummer eins hier im Kommunalwahlkampf in Los Angeles geworden. Das gilt aber auch für andere Städte, also auch für New York beispielsweise oder für Portland oder Seattle. Also Obdachlosigkeit ist wird auch als ein Sicherheitsproblem wahrgenommen, ist natürlich auch ein Problem des sozialen Netzes. Also insofern ballt sich viel eigentlich in diesem Obdachlosigkeitsproblem.
Nun wohnen Sie ja sehr privilegiert im Thomas-Mann-Haus. Ist denn die Armut auch in behüteten Gegenden sichtbar?
Das ist teilweise schon der Fall. Also es stimmt natürlich, dass gerade dass die amerikanischen Städte und auch Los Angeles, dass es da natürlich eine riesen soziale Diskrepanz zwischen den Stadtvierteln gibt. Das kennen wir aus Deutschland ja mittlerweile auch schon, aber hier ist es noch eigentlich noch gravierender zwischen dem westlichen und östlichen Teil etwa der Stadt. Aber auch in den wohlhabenden Vierteln hier im Westen von Los Angeles, zum Beispiel Santa Monica oder Venice, das sind eigentlich sehr wohlhabende Stadtviertel, dort sieht man auch die Obdachlosen auf der Straße. Und das führt auch dazu, dass der öffentliche Raum in vieler Hinsicht unwörtlicher wird und die Menschen also auch eher offenbar den öffentlichen Raum immer weniger benutzen, also sich noch mehr in ihre Häuser zurückziehen, ihre Autos zurückziehen und so weiter.
Moderne Gesellschaften sind von positiven Zukunftserwartungen geprägt. Das schreiben Sie unter anderem in Ihrem Buch Spätmoderne in der Krise. Mittlerweile machen aber viele Menschen eher Verlusterfahrungen und sehen sozusagen ihre Fälle wegschwimmen. Welche Auswirkungen hat das in den USA?
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wobei ich denke, das betrifft ja uns auch alle, auch in den europäischen Ländern und in den USA gleichermaßen. Also die Erosion der positiven Zukunfts- und Fortschrittserwartungen. Ich meine, von Barack Obama gibt es ja diesen Satz, the best is yet to come. Ja, das war ja eigentlich nochmal so eine Formulierung des auch typisch amerikanischen Fortschrittsglaubens, dass die Zukunft besser werde, als die Gegenwart ist. Aber das ist, denke ich, hier im politischen Diskurs immer weniger präsent. Also, dass es überhaupt noch positive Zukunftserwartungen gibt, das wird wenig, das spielt keine große Rolle. Also, ich habe eher den Eindruck, auch gerade in den USA, dass die Thematisierung von Verlustängsten und dass das eigentlich im gesamten politischen Spektrum von rechts bis links eine große Rolle spielt. Also, rechts natürlich die Ängste, die ja gerade vom Populismus geschürt werden, also diese Vorstellung, dass man eigentlich das gute alte Amerika der 50er, 60er Jahre also hinter sich gelassen hat und dem man hinterher trauert, aber auch auf der Linken, also zum Beispiel, was hier ein großes Thema ist, das Abtreibungsurteil des Supreme Courts, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so beobachtet wurde, also wo ja jetzt auch das Recht auf Abtreibung in Frage steht, und das weckt natürlich auch Verlustängste, jetzt in dem Sinne, dass ein Recht, das man schon hatte, einem wieder entzogen wird. Also auch auf der Linken geht es eigentlich sehr stark um Verlust, auch das Verlust der Stabilität des politischen Systems. Das ist schon sehr auffällig, inwiefern diese Verlustthematisierung in vieler Hinsicht in der politischen Debatte die Fortschrittshoffnungen eigentlich ablösen.
Vor den heutigen Zwischenwahlen in den USA, der Soziologe Andreas Reckwitz, derzeit Fellow im Thomas Mann Haus in Los Angeles, weshalb es bei ihm jetzt auch noch erst Montag ist. Herr Reckwitz, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank, Herr Kapuski.